Rainer, lies mal vor.
Kapitel 8. Die Reise. Monte Cristo stieß einen Freudenschrei aus, als er die jungen Leute beisammen sah.
Aha,
sagte er. Nun, ich hoffe, es ist alles abgemacht, alles aufgeklärt, geordnet.
Ja, sagte Beauchamp. Alberne Gerüchte, die von selbst gefallen sind. Und wenn sie sich wiederholen würden, mich nun zum ersten Gegner hätten, reden wir nicht mehr davon.
Albert wird Ihnen sagen, dass dies meinem Rat entspricht, versetzte der Graf.
Hören Sie, fügte er hinzu.
Sie sehen mich den abscheulichsten Morgen vollenden, den ich, glaube ich, in meinem Leben gehabt habe.
Was machen Sie? Sagte Albert. Sie bringen, wie mir scheint, Ordnung in Ihre Papiere?
In meine Papiere? Gott sei Dank, nein. In meinen Papieren herrscht stets eine wunderbare Ordnung, insofern ich keine habe, sondern in die Papiere des Herrn Cavalcanti.
Des Herrn Cavalcanti? Fragte Beauchamp.
Ah ja, wissen Sie nicht, dass dies ein junger Mann ist, den der Graf in die Gesellschaft bringt?
Fragte Morcerf. Nein, verstehen wir uns wohl, entgegnete Monte Cristo. Ich bringe niemand in die Gesellschaft und Herrn von Cavalcanti noch viel weniger als irgendeinen anderen.
Und der Fräulein Danglars statt meiner heiraten wird,
fuhr Albert lächelnd fort, was mich, wie Sie sich leicht denken können, furchtbar angreift.
»Wie, Cavalcanti heiratet Fräulein Danglars?«
rief Beauchamp.
»Ei, kommen Sie denn vom Ende der Welt?« versetzte Monte Cristo. »Sie, ein Journalist, wissen nichts davon, während ganz Paris nur von dieser Angelegenheit spricht.«
»Und Sie, Herr Graf, haben diese Heirat vermittelt?«
»Ich, mein Herr Novellist, sagen Sie das ja nicht.«
»Ich, guter Gott, und Heirat vermittelt?«
Nein, Sie kennen mich nicht. Ich habe mich im Gegenteil mit aller Gewalt geweigert, die Bitte vorzubringen.
Ah, ich begreife, wegen unseres Freundes Albert.
Meinetwegen?
Sagte der junge Mann.
Meiner Treue, nein. Der Graf wird mir Gerechtigkeit widerfahren lassen und bezeugen, dass ich ihn im Gegenteil stets gebeten habe, diesen Plan zu vereiteln.
Hören Sie, sagte Monte Cristo. Ich bin so wenig der Vermittler, dass ich mit dem Schwiegervater und mit dem jungen Mann kalt stehe. Nur Fräulein Danglars, die mir keinen besonderen Beruf für die Ehe zu haben scheint, bewahrte mir ihre Zuneigung, als sie sah, wie wenig ich dazu beitrug, dass sie auf ihre liebe Freiheit Verzicht leisten sollte.
Und Sie sagen, diese Heirat sei dem Abschluss nahe?
Mein Gott, ja.
Ungeachtet alles dessen, was ich einwenden mochte. Ich kenne den jungen Mann nicht. Man behauptet, er sei reich und von guter Familie. Für mich sind dies lauter unbewiesene Behauptungen. Ich habe dies Herrn Danglars sattsam wiederholt. Aber er ist ganz verliebt in seinen Lucchese. Es war alles umsonst. Er beauftragte mich, an den Major zu schreiben und die Papiere zu verlangen, die Sie hier sehen. Ich schicke sie ihm, wasche mir aber, wie Pilatus, die Hände in Unschuld. Beauchamp fing an, die Gemälde zu betrachten.
»Doch Sie scheinen mir merkwürdig aufgeregt«, fuhr Monte Cristo fort.
»Sprechen Sie. Was haben Sie?«
»Ich habe Migräne«,
sagte Albert.
»In diesem Fall, mein lieber Vicomte, kann ich Ihnen ein unfehlbares Mittel vorschlagen. Ein Mittel, das mir oft geholfen hat, so oft ich mich missgestimmt fühlte.«
»Welches?« fragte der junge Mann.
»Die Ortsveränderung.«
»In der Tat?«
rief Albert.
»Ja, und da ich mich in diesem Augenblick gleichfalls im höchsten Grade missgestimmt fühle, so ändere ich den Ort meines Aufenthalts. Ist es Ihnen recht, wenn wir es gemeinschaftlich tun?«
»Sie, missgestimmt, Graf«,
warf Beauchamp ein.
»Und worüber?«
»Bei Gott, Sie haben gut reden. Ich wollte Sie sehen, wenn in Ihrem Haus eine Untersuchung angestellt würde.«
»Eine Untersuchung? Welche Untersuchung?«
»Die, welche Herr von Villefort gegen meinen Einbrecher führt, der, wie es scheint, ein aus dem Bagno entwichener Räuber ist.«
»Ah, das ist wahr«, sagte Beauchamp.
Ich habe von der Sache gehört.
Wie ist es denn mit diesem Caderousse? Er scheint ein Provenzale zu sein.
Herr von Villefort hat von ihm sprechen hören, als er in Marseille war, und Herr Danglars erinnert sich, ihn gesehen zu haben. Die Folge davon ist, dass sich der Staatsanwalt die Sache sehr zu Herzen nimmt, dass dieselbe, wie es scheint, im höchsten Grad den Polizeipräfekten interessiert, der mir, bewogen durch dieses Interesse, für das ich ihm äußerst dankbar bin, seit 14 Tagen alle Banditen hierher schickt, deren man in Paris und Umgebung habhaft werden kann, unter dem Vorwand, es seien Genossen von Caderousse, so dass es in 3 Monaten, wenn es so fortgeht, im schönen Frankreich keinen Dieb oder Mörder mehr gibt, der nicht den Plan meines Hauses an den Fingern kennt. Ich bin auch entschlossen, es ihnen ganz zu überlassen und so weit zu gehen, es mich die Erde tragen kann. Kommen Sie mit, Vicomte, ich nehme Sie mit.
Sehr gern, aber wohin?
Ans Meer, Vicomte, ans Meer. Ich bin ein Seemann und wurde als kleines Kind in den Armen des alten Ozeans und auf dem Schoße der schönen Amphitrite gewiegt. Ich habe mit dem grünen Mantel des einen und mit dem azurblauen Gewande der anderen gespielt. Ich liebe das Meer, wie man die Gebieterin seines Herzens liebt, und sehne mich oft danach.
Nehmen Sie meinen Vorschlag an.
Ich nehme ihn an.
Herr Beauchamp, wollen Sie mit uns reisen?
Ich nehme Sie mit.
Ich danke. Ich komme von der See.
Wie? Sie kommen von der See?
Ja, ich habe eine kleine Reise nach den Borromäischen Inseln gemacht.
Gleich viel. Kommen Sie nur,
sagte Albert. Nein, mein lieber Morcerf, es geht nicht an. Überdies, fügte er die Stimme dämpfend hinzu, überdies ist es nötig, dass ich in Paris bleibe, um den Briefkasten meiner Zeitung zu bewachen.
»Ah, Sie sind ein guter, vortrefflicher Freund«, sagte Albert. »Ja, Sie haben recht. Überwachen Sie Beauchamp und suchen Sie, den Feind zu entdecken.«
Albert und Beauchamp trennten sich. Ihr letzter Händedruck enthielt alles, was ihre Lippen vor einem Fremden nicht aussprechen konnten.
»Ein vortrefflicher Junge«, sagte Monte Cristo, nachdem der Journalist weggegangen war. »Nicht wahr, Albert?«
»Ja, ein Mann von Herz, dafür stehe ich Ihnen. Ich liebe ihn auch von ganzer Seele. Nun aber, obgleich es mir ziemlich gleichgültig ist, wohin gehen wir?«
»Nach der Normandie, wenn Sie wollen. Dort sind wir ganz unter uns. Mit 2 Pferden, um zu rennen, mit Hunden, um zu jagen, und mit einer Barke, um zu fischen.«
»Das ist es, was ich brauche. Ich benachrichtige meine Mutter und stehe dann zu Ihren Befehlen.«
»Aber wird man Ihnen erlauben, mit dem geheimnisvollen Grafen von Monte Cristo zu reisen?«
»Sie haben ein kurzes Gedächtnis, Graf. Sprach ich Ihnen gegenüber nicht von der vollen Sympathie meiner Mutter für Sie?«
»Die Frau ändert sich«, sagt Franz der Erste. »Die Frau ist die Welle«, sagt Shakespeare. »Der eine war ein großer König, der andere ein großer Dichter, und jeder von ihnen musste die Frau kennen.«
»Ja, die Frau. Doch meine Mutter ist nicht die Frau. Es ist eine Frau. Ich will sagen, dass meine Mutter mit ihren Gefühlen geizig ist, aber wenn sie diese einmal jemand zuwendet, auch für immer treu bleibt.«
»Ah, wirklich«, sagte seufzend Monte Cristo. »Und Sie glauben, sie erweise mir die Ehre, mir ein anderes Gefühl zuzuwenden als das vollkommener Gleichgültigkeit?«
»Ich habe Ihnen gesagt und wiederhole Ihnen, Sie müssen in der Tat ein einziger Mann sein, dass Sie meiner Mutter ein solches Interesse einflößen können. Wenn wir allein sind, besprechen wir nur von Ihnen.«
»Und sie sagt Ihnen, Sie sollen mir misstrauen?«
»Im Gegenteil, sie sagt, ich glaube, der Graf ist eine edle Natur. Bemühe dich, dass er dich liebt.«
»Ah, wirklich?« rief Monte Cristo und wandte die Augen ab.
»Sie begreifen also«, fuhr Albert fort, »dass sie, statt sich meiner Reise zu widersetzen, sie im Gegenteil vollkommen billigen wird.«
»Heute Abend also«, sagte Monte Cristo, »seien Sie um 5 Uhr hier. Wir kommen dann um Mitternacht oder um 1 Uhr in Tréport an.«
Sie sind offenbar ein Mann der Wunder. Und Sie werden noch die Eisenbahnen an Schnelligkeit übertreffen.
Damit entfernte sich Albert. Monte Cristo blieb, nachdem er ihm lächelnd ein Zeichen mit dem Kopf gemacht hatte, einen Augenblick nachdenkend und wie in tiefer Betrachtung versunken. Endlich aber fuhr er sich mit der Hand über die Stirn, als wollte er die Träumerei verscheuchen, ging auf das Glöckchen zu und schlug zweimal darauf. Zu dem eintretenden Bertuccio sagte der Graf: »Ich reise heute Abend nach der Normandie ab. Bis 5 Uhr haben Sie mehr Zeit, als Sie brauchen. Sie lassen die Stallknechte an der ersten Haltestelle benachrichtigen. Herr von Morcerf begleitet mich. Gehen Sie.« Ehe der Graf sich entfernte, ging er zu Aide hinauf, benachrichtigte sie von seiner Abreise, nannte ihr den Ort, wohin er ging, und stellte das ganze Haus zu ihren Befehlen. Albert war pünktlich. Seine anfängliche Niedergeschlagenheit wich bald unter dem bloßen Einfluss der ganz unglaublichen Schnelligkeit.
»Aber wo zum Teufel finden Sie denn solche Pferde?« fragte Albert. »Es scheint, Sie lassen sie extra züchten.«
»Ganz richtig«, sagte der Graf. »Vor 6 Jahren fand ich in Ungarn einen ausgezeichneten, wegen seiner Schnelligkeit berühmten Hengst. Ich kaufte ihn. Ich weiß nicht für wie viel. In demselben Jahr hatte er 32 Sprösslinge. Alle gleich schwarz, ohne einen einzigen Flecken, einen Stern auf der Stirn ausgenommen.«
»Doch was machen Sie mit allen diesen Pferden?«
»Sie sehen, ich reise damit.«
»Doch Sie reisen nicht immer.«
»Wenn ich sie nicht mehr brauche, so verkauft sie Bertuccio. Und er behauptet, er gewinne 30.000 bis 40.000 Francs an ihnen.«
»Graf, soll ich Ihnen einen Gedanken mitteilen, der mir gekommen ist?«
»Tun Sie das.«
»Herr Bertuccio muss nach Ihnen der reichste Privatmann Europas sein.«
»Sie täuschen sich, Vicomte. Ich bin fest überzeugt, dass Sie, wenn Sie die Taschen Bertuccios umdrehen, nicht für 10 Sous Wert darin fänden.«
»Warum?«
fragte der junge Mann.
»Bertuccio ist also ein Phänomen. Ach, lieber Graf, treiben Sie das Wunderbare nicht zu weit, oder ich glaube Ihnen nicht mehr.«
»Bei mir gibt es nichts Wunderbares, mein lieber Albert. Zahlen und Vernunft, sonst nichts. Antworten Sie mir, warum stiehlt ein Intendant?«
»Verdammt, weil es in seiner Natur liegt, wie mir scheint. Er stiehlt, um zu stehlen.«
»Nein, Sie täuschen sich. Er stiehlt, weil er eine Frau, Kinder, eitle Wünsche für sich und seine Familie hat. Er stiehlt hauptsächlich, weil er nicht sicher ist, ob er seinen Herrn wieder verlassen muss, weil er sich eine Zukunft schaffen will. Bertuccio aber ist allein auf der Welt. Er nimmt aus meiner Börse, ohne mir Rechenschaft zu geben. Er ist sicher, dass er mich nie zu verlassen hat.«
»Warum?«
»Weil ich keinen besseren finden werde.«
»Oho, Sie sind sich dessen so gewiss?«
»Ganz gewiss. Der gute Diener ist für mich der, bei dem ich ein Recht über Leben und Tod habe.«
»Und Sie haben das Recht über Leben und Tod bei Herrn Bertuccio?«
»Ja«, antwortete kalt der Graf. Es gibt Worte, die das Gespräch schließen wie eine eiserne Tür. Das Ja des Grafen war ein solches Wort. Der Rest der Reise vollzog sich mit derselben Geschwindigkeit. Man kam mitten in der Nacht vor dem Tore eines schönen Parkes an. Der Hausmeister stand davor und hielt das Gitter offen. Es war 2:30 Uhr morgens. Als man Morcerf in sein Zimmer führte, fand er ein Bad und ein Abendessen bereit. Ein Diener stand zu seinen Befehlen und Baptistin bediente den Grafen. Albert nahm sein Bad, speiste und legte sich schlafen. Die ganze Nacht hindurch wurde er von dem schwermütigen Geräusch der Wellen gewiegt. Als er aufstand, ging er gerade auf das Fenster zu, öffnete es und befand sich auf einer kleinen Terrasse, wo man das Meer vor sich hatte, und hinter sich einen hübschen Park, der nach einem kleinen Wäldchen führte. In einer Bucht von mäßiger Größe schaukelte sich eine kleine Korvette mit schmalem Kiel und hohem Mast, die auf der Spitze eine Flagge mit dem Wappen des Grafen trug.
Um die Korvette her lagen mehrere kleine Kähne, die den Fischern der benachbarten Dörfer gehörten. Hier, wie an allen anderen Orten, wo sich der Graf aufhielt, war alles wunderbar bequem eingerichtet. Albert fand in seinem Vorzimmer zwei Flinten und alles für einen Jäger Erforderliche. Ein anderes Zimmer im Erdgeschoss enthielt Fischereigeräte. Der ganze Tag verging mit Jagen und Fischen. Man schoss ein Dutzend Fasanen im Park, man fing Forellen in den Bächen, man speiste in einem Kiosk zu Mittag, der die Aussicht auf das Meer hatte, und servierte den Tee in der Bibliothek. Am Abend des dritten Tages schlummerte Albert, den dieses Leben ermüdete, ein wenig in einem Lehnstuhl am Fenster, als das Geräusch eines auf der Straße heransprengenden Pferdes den jungen Mann erweckte und aufschauen ließ. Er sah durch das Fenster und erblickte zu seinem größten Erstaunen seinen Kammerdiener aus Paris.
»Floretan hier!« rief er von seinem Stuhl aufspringend. »Ist meine Mutter krank?«
Und er stürzte aus dem Zimmer. Monte Cristo folgte ihm mit den Augen und sah ihn auf den Diener zueilen, der, noch ganz atemlos, aus seiner Tasche einen Brief und eine Zeitung zog.
»Von wem ist der Brief?«
fragte Albert rasch.
»Von Herrn Beauchamp«, antwortete Florentin. »Er ließ mich zu sich kommen, gab mir das zur Reise erforderliche Geld und nahm mir das Versprechen ab, ohne Verzug zu Ihnen zu eilen.«
Albert öffnete den Brief. Bei den ersten Zeilen stieß er einen Schrei aus und griff sichtbar zitternd nach der Zeitung. Plötzlich verfinsterten sich seine Augen und seine Beine schienen unter ihm zu weichen.
»Armer junger Mann«, murmelte Monte Cristo so leise, dass er selbst den Klang dieser Worte des Mitleids nicht hören konnte. »Es ist also gewiss, dass die Sünde der Väter auf die Kinder bis in das dritte und vierte Geschlecht zurückfällt.«
Inzwischen hatte Albert seine Kräfte wieder gesammelt. Er fuhr fort zu lesen, schüttelte seine Haare auf dem schweißbedeckten Haupt und sagte, den Brief und die Zeitung zerknitternd,
»Florentin, ist dein Pferd imstande, den Weg nach Paris zurückzumachen?«
»Es ist eine schlechte, hinkende Mähre.«
»Oh mein Gott, und wie stand es zu Hause, als du fortgingst?«
»Ziemlich gut. Doch als ich von Herrn Beauchamp zurückkam, fand ich die gnädige Frau in Tränen. Sie hatte mich rufen lassen, um sich zu erkundigen, wann sie zurückkämen. Ich sagte ihr, ich sei im Begriff, sie im Auftrag des Herrn Beauchamp zu holen. Ihre erste Bewegung war, den Arm auszustrecken, als wollte sie mich zurückhalten. Aber nach kurzem Überlegen sagte sie, ja, gehe, Florentin, und sage ihm, er möge zurückeilen.«
»Ja, meine Mutter, ja«, sagte Albert. »Ich komme sogleich, sei unbesorgt und wehe dem Schändlichen. Doch vor allem muss ich abreisen.«
Hierauf kehrte er in das Zimmer zurück, wo er Monte Cristo gelassen hatte.
»Graf«, sagte er, »ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft, die ich noch gerne länger genossen hätte, aber ich muss nach Paris zurückkehren.«
»Was ist denn vorgefallen?«
»Ein großes Unglück. Doch erlauben Sie mir abzureisen. Es handelt sich um eine Sache, die viel kostbarer ist als mein Leben. Keine Frage, Graf. Ich bitte Sie zugleich um mein Pferd.«
»Meine Ställe stehen zu Ihren Diensten, Vicomte«, erwiderte Monte Cristo. »Aber die Anstrengung eines ununterbrochenen Posttritts wird Sie töten. Nehmen Sie lieber einen Wagen.«
»Nein, das würde zu lange dauern und ich bedarf der Anstrengung. Sie wird mir wohltun.«
Monte Cristo stand am Fenster und rief, »Ali! Ein Pferd für Herrn von Morcerf. Schnell, es ist dringend.«
»Ich danke«,
rief der junge Mann, sich in den Sattel schwingend und wollte fortjagen, hielt aber noch einmal an und sagte,
»Sie finden vielleicht meine Abreise seltsam, unnatürlich, wahnsinnig. Sie begreifen vielleicht nicht, wie ein paar Zeilen in einem Journal einen Menschen in Verzweiflung bringen können. Nun wohl, lesen Sie diese Nachricht hier aber erst, wenn ich fort bin, damit Sie meine Schamesröte nicht sehen.«
Und während der Graf die Zeitung nahm, gab Morcerf dem Ross die Sporen und flog davon. Der Graf schaute dem jungen Mann mit einem Gefühl unendlichen Mitleids nach, und erst,
Als er völlig verschwunden war, wandte er seine Blicke auf die Zeitung und las wie folgt. Der französische Offizier im Dienste Alis, Paschas von Janina, über den vor 3 Wochen der Imparcial eine Mitteilung brachte und der nicht nur die Schlösser von Janina übergab, sondern auch seinen Wohltäter an die Türken verkaufte, hieß wirklich Fernand, wie angegeben wurde. Doch seitdem hatte er seinem Namen einen adeligen Titel hinzugefügt. Er heißt gegenwärtig Graf von Morcerf und ist Mitglied der Kammerwehr Pairs. So erschien also das furchtbare Geheimnis, das Beauchamp so edelmütig begraben hatte, abermals wie ein schreckendes Gespenst 2 Tage, nachdem Albert nach der Normandie abgereist war, in einer anderen Zeitung.